Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Gesa Ufer.
Hallo.
Good afternoon, ladies and gentlemen. My name's Joe Exotic and this is Sarge.
He was like a mythical character living out in the middle of Oklahoma who owned 1200 tigers and lions and bears.
Die Doku-Serie um diesen Joe Exotic, einen so gestörten wie schillernden amerikanischen Raubkatzenhalter, die sorgte weltweit für schaurig schöne Unterhaltung. In Zeiten des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020, manche Serien-Junkies sprechen von dieser Zeit deshalb ernsthaft auch nur vom Tiger King-Lockdown. Hier im Kompressor stellen wir Ihnen gleich die zweite Tiger King-Staffel vor. Wer sich heute mit künstlicher Intelligenz, mit virtueller Realität, mit der Verschmelzung von Mensch und Maschine auseinandersetzt, wird irgendwann feststellen müssen, Oswald Wiener war schon da. Der Schriftsteller, Kybernetiker, Sprachtheoretiker und Gastronom aus Wien ist gestern verstorben. Wir erinnern uns gemeinsam mit dem Kunst- und Medientheoretiker Peter Weibel an Oswald Wiener. Schönen guten Tag, Herr Weibel.
Guten Tag.
Sie beide waren persönlich gut bekannt, Herr Weibel. Was war Oswald Wiener für ein Mensch? Wie haben Sie ihn in Erinnerung?
Also in den 60er Jahren waren wir sehr enge Verbündete. Er hatte ja auch eine sehr große Wohnung und da hatten wir auch eine Zeit lang eine Art Kommune. Er war, würde ich sagen, ein Mensch von einer überragenden Intelligenz. Ja? Aber emotional war er eher wie ein Kind. Ja? Es war erstaunlich, ja, wie ein Mensch sozusagen, der gedanklich weit in die Zukunft vorausdenken konnte und sehr tief die Gegenwart analysieren konnte, doch sozusagen in seinem Gefühlsleben, ja, eher kompliziert gewesen ist. Ja.
Lassen Sie uns kurz noch mal ein paar biografische Stationen abschreiten. Also schon in den 50er Jahren war der 1935 geborene Oswald Wiener ja Mitglied des ersten literarischen Kabarets in Wien, das schon damals mit Kunstaktionen provoziert hat. Da gab es beispielsweise diese Zertrümmerung eines Klaviers, harmlos im Vergleich zu dem, was ja dann später gemeinsam mit den Wiener Aktionisten passiert ist. Peter Weibel, Sie waren auch Teil dieser Gruppe und für die Nachwelt wird wahrscheinlich immer in Zusammenhang mit Oswald Wiener genannt werden, die große Uni-Ferkelei. Was passierte da genau an diesem 7. Juni 1968 in Wien?
Das war eine Veranstaltung unter dem Titel Kunst und Revolution. Es waren zwei Aktionisten, Bühl und Bruce, und auf der anderen Seite zwei Sprachkünstler, Oswald Wiener und ich. Und wir haben Theorien vorgetragen. Ja. Und während wir das gemacht haben, haben die beiden Aktionskünstler ihr Programm abgespult, nämlich uriniert, defiziert, also masochistische und sadistische Akte. Die Gleichzeitigkeit war nicht vorgesehen. Aber es waren von Anfang an, nach deiner ersten Rede, so ein Tumult im Saal, dass die Aktionskünstler aus Erfahrung Angst gehabt haben, dass das Ganze abgebrochen wird, bevor sie drankamen. Es sind alle gleich auf die Bühne gerannt, mit dem Effekt, dass der Vortrag von Oswald Wiener gar nicht zum Hören gewesen ist. Aber diese Gleichzeitigkeit von abstrakter Theorie, die Sprache, die mehr oder minder sowohl inhaltlich wie auch akustisch unverständlich war, und dann die extreme körperlichen Aktionen, also auf der einen Seite extreme Abstraktion, auf der anderen Seite extreme Aktion. Das war also die Aussage Kunst und Revolution. Insgesamt war das Ganze so, dass wir damals gesagt haben, wir finden, dass die sprachliche Organisation von Wirklichkeit durch den Staat, ja, dass man die beantworten muss durch eine körperliche Disorganisation, eben durch die Aktionisten. Und durch die sprachliche Organisation der Wirklichkeit und der Staat hat es zwei Verdächtige gegeben. Der eine Verdächtige war der Staat, und der andere Verdächtige war die Wirklichkeit selber. Ja? Und wir wollten dem gewissermaßen zeigen, wie man diesen Staatsorganismus, diese Wirklichkeitsorganisation durch den Staat und durch Sprache dekonstruieren kann.
Herr Weibel, was würden Sie sich denn wünschen, wie Oswald Wiener in Erinnerung bleiben soll?
Danke für diese Frage. Wir kennen aus der Geschichte der Sprache und der Philosophie das Thema der Selbstbeobachtung von Marc Aurel angefangen bis zu den Heften von Paul Valéry. Über Tausende haben diese Leute aber nur mit einer ungenügenden alltäglichen Sprache die Selbstbeobachtung betrieben. Die Innovation, die Oswald Wiener gemacht hat, dass er die Selbstbeobachtung auf einen formalen Apparat zugesagt hat. Wenn Valéry schreibt, ich rase meine Gehirnwiese ab, dann hat er nur mit Alltagssprache beobachten können, was er denn früh empfindet. Oskar Wien hat die Reise dann verbracht, dass er die Formalismen der Kybernetik, die Formalismen der Automaten benutzt hat, um diesen, auf dem Gebiet der Denkpsychologie Fortschritt zu machen. Er war am Anfang Sprachtheoretiker, dann hat er sich gewendet mit seinen Aktionen gegen die Performativität der Sprache, wie eben die Sprache eigentlich Handlung ist. Und am Schluss hat er es gewagt zu fragen, was ist das für ein merkwürdiges Vorteil, dass wir denken und glauben, Denken ist an Sprache gebunden. Er hat sich dann in die Denkpsychologie bewegt, aber in einer Masse formal so weit fortgeschritten damit, dass er niemand folgen kann. Also was ich mir wünsche ist, dass in Zukunft die akademische Bildung so weit voranschreitet, dass seine Gedankengänge und seine Texte auch verstanden werden können. Weil er ist nicht nur der Zertrümmerer von Mitteleuropa, man sieht ja, das ist ein berühmter Roman, die Verbesserung von Mitteleuropa, sondern er war im Grunde ist auch der Zertrümmerer von unseren traditionellen Vorstellungen über Denken und über Ich und Bewusstsein. Also diese Trias, Denken, Bewusstsein, Wittigkeit, die hat er auf neue Weise formal in Gang gesetzt. Und das würde mir wünschen, dass das langsam erkannt wird.
Das sagt der Kunst- und Medientheoretiker und langjährige Weggefährte Peter Weibel zu dem gestern verstorbenen Allround-Künstler und Visionär Oswald Wiener. Herr Weibel, wir danken Ihnen herzlich.
Danke für Ihr Interesse. Ja.
Zwei ältere Damen in beigen Freizeitjacken, die sich im Schatten des Ostberliner Fernsehturms auf einer Bank flezen und fröhlich in die Kamera gucken. Oder ein Trabi, der unter dem Gewicht eines riesigen Dachzeltes fast einzubrechen droht. Genau solche privaten Schnappschüsse sind es, die wir jetzt unter dem Titel Irgendwer hat immer fotografiert in den Berliner Rheinbeckhallen sehen. Die Ausstellung mit Privatfotos aus Ostdeutschland aus den Jahren 1980 bis 2000 ist das Ergebnis eines Interviewprojektes, in das mehr als 50 Fotoalbengespräche in 11 verschiedenen Orten eingeflossen sind. Über die Recherche und die Ausstellung sprechen wir jetzt mit dem Kurator Friedrich Tietjen. Ich grüße Sie, Herr Tietjen.
Guten Tag, Frau Ufer.
Mit welchen Fragen sind Sie an dieses Projekt herangegangen? Was hat Sie an diesen Privatfotos interessiert?
Ich bin ja selber Westdeutscher, der dann irgendwann nach Ostdeutschland gezogen ist und ich bin Fotohistoriker und ich gehe auf Flohmärkte. Und die drei Sachen zusammen haben dann dazu geführt, dass ich mir natürlich auch seit einigen Jahren Alben aus Ostdeutschland, das heißt aus der Zeit vor 1989 und auch aus der Zeit nach 1989 angeschaut habe oder sie zum Teil auch gekauft habe. Und die eine Sache, die mich immer fasziniert hat, war, dass man oft genug gar nicht sehen kann, ob nun die Alben aus Westdeutschland oder aus Ostdeutschland kommen oder irgendwo anders her, weil die Motive so wahnsinnig ähnlich sind. Und das andere ist, was mich auch sehr beeindruckt hat, war, dass es manchmal dann doch eben subtile Spuren gibt in wirklich auch ausgewiesenen Alben vor 1989 aus der DDR. Also das kann man dann eben zum Beispiel an Beschriftungen sehen, wo dann der Westen schon in Ostdeutschland präsent ist. Also das ist zum Beispiel dann auf Gabentischen, wenn da denn Westwaren liegen, Mon Chéri oder ein Kaffeepaket oder ähnliche Dinge. Und mich interessiert diese Präsenz von Westdeutschland in Ostdeutschland auch. Es gibt ja noch ein Beispiel, was mich wirklich immer wieder fasziniert, weil wir da gleich ein paar Mal drauf gestoßen sind. Auf dem Flohmarkt ebenso wie in den Interviewprojekten waren Musikzeitschriften, die aus Westdeutschland nach Ostdeutschland gebracht worden sind und die dann in Ostdeutschland, also in der DDR fotografiert worden sind, abfotografiert worden sind, weil es gab halt in der DDR im Wesentlichen Melodie und Rhythmus und die haben natürlich lange nicht so viel über Westbands gebracht wie die Bravo oder Rocky. Und die Zeitschriften wurden dann komplett durchfotografiert und die Abzüge wurden dann offenbar verkauft, unter anderem in der Schule.
Ich überlege gerade, aber war das nicht gerade illegal? Also man hatte doch möglicherweise, lief man doch dann Gefahr, dass das Labor, was dann diese Fotos entwickelt hat, einen dann irgendwie verpfeift oder sind die dann auch im Privaten entwickelt worden?
Na, solche Fotos hat man tendenziell eher zu Hause entwickelt, ja, in der Dunkelkammer. Mhm. Aber trotzdem war das natürlich nicht ganz ohne Gefahr, weil man musste die Ware ja auch irgendwie an den Kunden oder die Kundin bringen. Und eine unserer Gesprächspartnerinnen erzählte dann eben auch, dass sie in der Schule, da wurde das halt oft verkauft oder verhandelt, dass sie eben in der Schule mal bei so einer Ranzenkontrolle auch aufgeflogen ist, die halt unangemeldet von dann eben den Schulleiter oder dem Parteisekretär oder Ähnliches gemacht wurden. Und der hat dann auch tatsächlich was aus ihrem Ranzen rausgezogen, also so ein abfotografiertes Ding, und hat es wieder reingesteckt und hat sie angeguckt und ist weitergegangen.
Herr Tietin, jetzt haben Sie 7 ja sehr, sehr unterschiedliche, aber auch umfangreiche Fotoalben von ganz normalen Menschen in Ihrer Schau versammelt. Dazu gibt es Interviewauszüge mit den Albenbesitzerinnen und Besitzern, viele zeithistorische Bezüge. Wie haben Sie denn jetzt diese Alben gefunden? Haben Sie die dann auch auf dem Flohmarkt gekauft?
Nee, wir haben im letzten Jahr Interviews gemacht, auch in diesem Jahr nochmal Interviews gemacht mit Personen, die halt bereit waren, uns ihre Alben oder ihre Bilder zu zeigen. Wir haben dafür im letzten Jahr schon einen Aufruf verbreitet. Den Aufruf haben dann viele Medien aufgegriffen, also in Zeitungen, auch im Rundfunk. Und daraufhin haben sich dann Personen bei uns gemeldet, die mit uns über ihre Bilder, über ihre Alben reden wollten. Und wir konnten dafür eben auch durch die ganze ehemalige Republik reisen, weil wir von der Stiftung Aufarbeitung großzügig gefördert wurden und uns eben die Fahrtkosten leisten konnten. Und haben dann eben von Thüringen bis zur Ostseeküste insgesamt 11 Albengespräche gemacht mit, ja, wie gesagt, ungefähr 50. Ich glaube, mittlerweile sind es auch mehr als 60 Personen.
Herr Tietin, Sie haben sich ja schon häufiger mit privaten Fotoalben auch in anderen Kontexten beschäftigt. Zum Beispiel haben Sie mal private österreichische Fotoalben aus der Zeit zwischen 1930 und 1950 gezeigt. Und da war das Besondere, dass der Nationalsozialismus im Grunde wirklich nur wie so eine Randnotiz stattgefunden hat auf diesen Bildern. Also möglicherweise, weil man hier und dort vielleicht eine Fahne oder ein Hakenkreuz im Hintergrund zu sehen war. Wie ist das bei diesen Fotos? Die bebildern ja die Zeit wirklich vor und nach dem Mauerfall. Was erzählen die von dieser großen politischen Umwälzung?
Also was uns bei beiden Projekten interessiert hat, ist im Grunde zu schauen, wie private Fotografie mit historischen Brüchen umgeht. Wie also sowas wie ein relativ konzentriertes Ereignis, wie eben der Mauerfall 1989 und der Untergang der DDR dann im Verlauf des Jahres 1990, wie der sich in sowas wie ein privates Bildmedium einträgt. Und das Spannende ist, dass das zum einen erstaunlich wenig passiert. Also man würde ja erwarten, wenn man eben Ereignisfotografie aus den Geschichtsbüchern oder auch aus den Medien im Gedächtnis hat mit Leuten, die auf der Mauer tanzen und Löcher in die Mauer hacken und all diese Sachen, dass Leute, die an solchen großen Umwälzungen, an solchen Revolutionen oder an solchen Umstürzen oder eben historischen Brüchen beteiligt sind, dass die sowas auch fotografieren würden. Aber das tut man nicht, offenbar. Manchmal ja, aber dann sind das oft eher sehr beiläufige Erzählungen oder sehr beiläufige Ereignisse. Wir haben zum Beispiel in einem Album jetzt bei unserem gegenwärtigen Projekt, gibt es sowas wie einen Ausflug ins Berliner Umland. Darunter wird dann die Glienicker Brücke ohne Grenzkontrollen gezeigt und auf der nächsten Seite der erste Ausflug nach West-Berlin und danach kommt dann im Grunde, das Leben geht halt weiter.
Interessant. Also, was ist denn Ihre These? Was zeigen die Leute? Was möchten sie abbilden, wenn die politischen Umwälzungen zum Beispiel nicht so eine große Rolle spielen?
Ich glaube, es geht im Wesentlichen in der privaten Fotografie um eine Utopie im weitesten Sinne. Ja, es geht im Grunde darum, dass man fotografiert was Schönes am Leben, dass man das gute Leben fotografiert, dass man ein Leben fotografiert, wie man sich das eigentlich, glaube ich, jeden Tag wünschen würde. Ja, also ein Leben, wo die Kinder glücklich aufwachsen können und wo sie brav in die Schule gehen. Ein Leben, wo man oft Freizeit hat und wegfahren kann und spazieren gehen kann und an die Ostsee fährt oder auch nach Teneriffa fährt. Ein Leben, wo ganz viele lästige Sachen, mit denen man sich im Leben meistens rumschlagen muss, also sowas wie arbeiten oder einkaufen gehen oder Wohnung putzen oder sich mit dem Partner zanken oder was immer an sonstigen Unannehmlichkeiten in einem Leben stattfindet, das fotografiert man halt nicht. Also es ist im Prinzip so eine Art von Utopie, die in diesen Bildern abgebildet wird. Also das sind auch keine Dokumentarfotografien dementsprechend. Also sie zeigen eben gerade keinen Alltag, sondern sie zeigen die Ausnahmen vom Alltag.
Zu sehen sind diese Fotos in der Ausstellung Irgendwer hat immer fotografiert. Private Fotografie in Ostdeutschland 1980 bis 2000. Der Filmhistoriker und Kurator Friedrich Tietjen hat die Schau in den Rheinbeck-Hallen in Berlin initiiert. Zu sehen sind die Bilder noch bis 20. Februar. Herr Tietjen, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Frau Ufer, ich danke Ihnen für die klugen Fragen.
Das lief runter wie Butter.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der legendäre Fotograf Mick Rock ist tot. Er starb im Alter von 72 Jahren, wie das Musikmagazin Rolling Stone berichtete. Rock dokumentierte eine Ära der Ikonen zwischen 1972 und 1979, zierten seine Porträts, berühmte Albumcover und seine Videografie prägte einige der ersten Musikvideos dieser Zeit. David Bowie, Queen Blondie und Iggy Pop gehörten zu den berühmten Künstlern, die er fotografierte. Mick Rock sei ein Poet der Fotografie gewesen und nicht nur The Man Who Shot the 70s, so der Rolling Stone. Seine Arbeit habe auch bis in die Gegenwart gereicht, etwa als Fotograf von Rapper Snoop Dogg. In Berlin ist in der Akademie der Künste das Roger-Willemsen-Archiv eröffnet worden. Archivleiterin Radecke sagte, es werde mindestens 5 Jahre dauern, bis der Nachlass aus hunderten Archivkästen mit Manuskripten und anderen Dokumenten erschlossen sei.
Da unterscheidet sich nicht viel zu der Arbeitsweise, wie Autoren im 19. Jahrhundert ihre Stoffe, ihre Ideen, ihre Aphorismen entsprechend gesammelt haben. Und wenn ich sehe, wie er da auch die Zeitungsausschnitte ausgeschnitten und eingeklebt hat in sein Buch, das hat Fontane auch genauso gemacht. Und ich glaube, dass er einfach auch diese Körperlichkeit des Schreibens und des Papiers gebraucht hat. Und man weiß auch, dass er sehr ein ästhetischer Mensch war. Er hat sehr, sehr feines Schreibpapier benutzt.
Willemsen starb 2016 im Alter von 60 Jahren. Der Publizist und Fernsehmoderator galt als einer der bekanntesten deutschen Intellektuellen. Der Deutsche Kulturrat bewertet die neuen Corona-Maßnahmen zwiespältig. Geschäftsführer Zimmermann begrüßte einerseits, dass Bund und Länder entschieden haben, verschiedene Finanzhilfen zu verlängern, unter anderem für Solo-Selbstständige. Andererseits würden die geplanten Änderungen den Ländern viel Spielraum lassen. Zimmermann sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Sie müssen sich vorstellen, Sie machen, ich sag mal, eine Konzertreise durch Deutschland und haben in jedem Bundesland, nein, sogar manchmal ja in jeder einzelnen Kommune andere Vorgaben. Das kann man praktisch letztendlich dann gar nicht mehr durchführen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der Bund stärker die Hand drauf gehalten hätte. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir bundesweit zumindest sehr ähnliche Regelungen hätten.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann. Der US-Internetkonzern Google hat erste Verträge mit deutschen Verlagen geschlossen, die auf dem neuen Leistungsschutzrecht beruhen. Zu den Partnern gehören unter anderem das Magazin Der Spiegel, die Wochenzeitung Die Zeit und das Portal Golem. Über die Höhe der Zahlungen wurde nichts bekannt. Gespräche mit weiteren Verlagen befinden sich in einem fortgeschrittenen Stadium, teilte Google mit. Das Unternehmen streitet seit Jahren mit Verlagen weltweit, weil der Tech-Konzern auch mit den Inhalten von Medienhäusern Geld verdient.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Anja ist Ende 20, hat gerade ihren Master in Soziologie in der Tasche und weiß nicht so richtig, wohin die Reise gehen soll. Noch verpeilter ist Olli, der ab und zu mal auflegt und vom ganz großen Durchbruch als Mega-DJ träumt. Anja und Olli verlieben sich. Sie ziehen zusammen in eine Wohnung. Sie führen fast 2 Jahre lang ein, ja, fast spießig gemütliches Leben, bis Anja ungewollt schwanger wird. Eine große Entscheidung steht an in dem Comicband Andere Umstände. Die Leipziger Illustratorin Julia Zein erzählt darin von einem Schwangerschaftsabbruch und wie es zu ihm kam. Jetzt ist Julia Zein mein Gast im Kompressor. Schönen guten Tag.
Hallo.
Julia Zein, ich hatte davon gelesen, dass es in Ihrem Buch um eine Abtreibung geht und ich muss gestehen, ich hatte da eine völlig andere Geschichte erwartet. Also eigentlich ein großes Drama, eine Frau, die wahrscheinlich unendlich mit sich ringt, die dann vielleicht abtreibt und im Nachhinein bestimmt riesengroße Schuldgefühle hat. Aber genau diese Geschichte erzählen Sie bewusst nicht, sondern...
Genau, also mir war es wichtig, tatsächlich eine ganz gewöhnliche Geschichte zu erzählen oder vielleicht sogar eine langweilige. Aus dem Grund, weil Abtreibung halt oder Schwangerschaftsabbruch halt oft mit so einer Schwere verbunden ist. Und natürlich ist es eine schwere Entscheidung, aber dennoch ist es einfach auch sehr häufig. Also jede 7. Frau ungefähr treibt einmal in ihrem Leben ab. Und das sind natürlich nicht immer nur ganz dramatische Teenie-Schwangerschaften oder so, sondern halt auch, es ist auch etwas, was einfach zum Leben dazugehören kann.
Ich kann an dieser Stelle übrigens schon mal verraten, die Geschichte ist nicht langweilig, aber den großen Wendepunkt, diese Abtreibung, die findet wirklich erst im letzten Drittel der Geschichte statt. Warum genau. War Ihnen so wichtig, dass wir diese Anja, diesen Olli, dass wir ihren Alltag so gut kennenlernen?
Ich glaube, mir war dabei wichtig, dass man die Charaktere auch verstehen kann. Also, dass man Anja auch in ihrer Entscheidung verstehen kann. Und dafür musste man sie als Leser vielleicht erst einmal kennenlernen.
Ja. Obwohl sie diese Geschichte ja sehr unaufgeregt erzählen, da ruft Pauli noch jemand anderes an, und es im Leben von Olli und Anja ja vergleichsweise kleine Höhen und Tiefen gibt, die Zeichnungen erreichen eine enorme Intensität. Julia Zein, ich hoffe, Sie können uns jetzt hören. Wir schauen da gleichsam gebannt auf so eine Art Kammerspiel. Das haben Sie subtil sehr, grafisch, ganz, ganz spannend ausgebreitet. Das ist eine Summe aus ganz, ganz vielen kleinen Beobachtungen und Details, die zu dieser großen Entscheidung hinführen. Was war für Sie beim Zeichnen wichtig?
Ich glaube, ich wollte so eine bestimmte, so eine Langsamkeit erzeugen. Also, dass der Blick vom Leser auch mal so durch die Szenerie streift und dass es alles so ein bisschen vielleicht was Filmisches hat. Und und irgendwie so eine Stimmung erzeugen.
Spannend fand ich auch die Farben. Also der Großteil dieser Geschichte ist ja so in so gedeckten Buntstiftfarben gezeichnet, aber ab und zu gibt es so knallfarbige Ausflüge. Es gibt zum Beispiel so eine Techno-Nacht im Club, in dem die Protagonistin richtig mal so ausbricht in Blutrot. Dann gibt es einen ganz schönen Ausflug des jungen Paares in so eine botanische Tropenhalle in sattem Hellgrün. Das sind wirklich auch farbliche Ausreißer in dem sonst recht ereignisarmen Alltag dieses Pärchens, oder?
Also ich habe so ein bisschen intuitiv entschieden, was die Szene für eine Stimmung für mich hat. Und am Anfang ist Anja halt noch so sehr verknallt und deswegen halt auch so diese Farbsättigung, während dann später sozusagen der graue Alltag stattfindet und eben auch diese Situation, mit der sie nicht glücklich ist. Und habe dann versucht, halt so ein bisschen nach Gefühl zu entscheiden, welche Farbstimmung dazu passt.
Julia Zein, seit 150 Jahren kämpfen immer wieder Frauen gegen den Paragraphen 218 und für die Selbstbestimmung der Frauen über den eigenen Körper. Im Augenblick scheint mir die Diskussion aber doch auch wieder so ein bisschen abgeflacht zu sein. Wie erleben Sie den Diskurs und warum war Ihnen es wichtig, darüber nochmal ein Buch zu machen?
Also für mich ist es auch so, dass es halt immer noch ein wichtiges Thema ist, weil durch den Paragraphen halt die Versorgungslage zum Teil sehr schlecht ist. Also vor allem in ländlichen Gegenden, weil die gynäkologischen Praxen halt selbst entscheiden dürfen, ob sie dann einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, weil es ja eine Straftat ist, immer noch nach dem Gesetz. Und dadurch wird es halt sehr erschwert. Also es gibt diese Beratungspflicht und im Medizinstudium wird halt Schwangerschaftsabbruch auch nicht gelehrt. Und das hat halt, man denkt immer, es ist erlaubt in Deutschland, aber...
Und da war sie weg. Das genau haben wir befürchtet. Die Leitung klang schon so ein bisschen wackelig. Ich möchte Ihnen trotzdem ganz herzlich empfehlen. Andere Umstände von Julia Zein. Der Band ist erschienen im Avant Verlag. 200 Seiten kosten 25 Euro. Und heute Abend wird der Band in Berlin vorgestellt in der Pablo Neruda Bibliothek in Berlin-Friedrichshain. Für viele war eine Lieblingsbeschäftigung im ersten Lockdown tatsächlich die Serie Tiger King zu gucken. Eine Netflix-Doku-Serie wie ein Autounfall hat damals meine Kollegin aus der Filmredaktion Anna Wollner hier im Deutschlandfunk Kultur gesagt. Eine Serie über einen exzentrischen Privatzoobesitzer namens Joe Exotic, eben den Tiger King, und dessen Leben und Wirken. Seit Mittwoch gibt es jetzt auf Netflix die zweite Staffel Tiger King und die Kollegin Anna Wollner ist auch wieder mit von der Partie. Hallo Anna.
Hallo Gesa.
Oh ja, jetzt müsste ich noch das Mikro aufmachen.
Hallo Gesa.
Für alle, die immer noch nicht wissen sollten, Anna, wer der Tiger King bzw. Joe Exotic ist. Du musst uns noch mal ganz kurz einführen in die Materie.
Sehr, sehr gerne. Es ist ein schillernder Privatzoobesitzer und Tigerfan, der mit den Tieren sehr gerne auf Schmusekurs gegangen ist, also nicht nur im übertragenen Sinne, sondern wortwörtlich. Und diese Serie ist so eine Art Eintauchen in die amerikanische Subkultur der Großkatzenbesitzer, weil es ging nicht nur um ihn, es ging auch um andere. Und jede Folge hat sich getoppt mit einer noch absurderen Wendung oder auch dem ein oder anderen absurden Fakt aus dem Leben von Joe Exotic. Am Ende der ersten Staffel wussten wir, Joe Exotic ist nicht nur Privatzoobesitzer, sondern auch YouTube-Star, gescheiterter Präsidentschaftskandidat, zu 22 Jahren wegen versuchten Mordes seiner Erzfeindin Carolyn Baskin verurteilt. Baskin ist ebenso eine Zoobesitzerin in Florida, aber eben auch Tierschützerin. Und wir kennen viele Details aus seinem exzentrischen Leben. In einer Folge verliert zum Beispiel ein Angestellter einen Arm, der von einem Tiger abgebissen wird. Einer seiner Ehemänner hat sich versehentlich selbst erschossen. Exotic ist Verfechter kruder Verschwörungstheorien. Und das sind jetzt tatsächlich nur ein paar Beispiele aus dieser ersten Staffel.
Ich erinnere mich auch wirklich, da chronisch nur mit Kinnladensperre vom Fernseher gesessen zu haben. Wir erinnern uns auch eben am Ende dieser ersten Staffel. Da ist ja Joe Exotic gerade in den Knast gewandert. Worum geht es denn jetzt hier in der zweiten?
Es ist so ein erweiterter Blick in dieses Joe Exotic-Universum und die bisher sträflich vernachlässigten Nebenfiguren oder aber böse gesagt, Leute, die sich aufdrängen, kommen in den Vordergrund. Die erste Folge ist tatsächlich nochmal so ein Blick auf dieses Tiger King-Universum und vor allem auch auf dieses Phänomen mit neuen Details aus Joe Exotics Jugend. Es sind nicht immer positive Erinnerungen seiner Weggefährten.
Joe hat mit einem Luftgewehr Tiere angeschossen und sie dann gesund gepflegt.
Ich habe die Medizinfläschchen von Mom, Dad und den Stallknechten gesammelt und mit farbigem Wasser gefüllt. Das war meine Medizin für Tiere.
Es ist total Gaga. Also es ist auch, geht auch darum, wie die Show in Amerika angenommen wurde, was der Erfolg mit den Protagonistinnen gemacht hat und vor allem auch so ein bisschen, was Trump damit zu tun hat. Der Erfolg der Serie ist ja nicht nur unbedingt pandemiebedingt gewesen, sondern auch, weil sie in dieses Wahljahr 2020 klatschte. Und Trump, der sollte Exotic eigentlich begnadigen. Dann kam allerdings Trumps Corona-Erkrankung dazwischen. Und die Serie zeigt jetzt einfach den Hype nochmal. Nicht nur um Exotic, sondern auch um Carolyn Baskin. Folgen 2 und 3 sind sehr, sehr Baskin-zentriert. Die aber selber gar nicht bereit war, mit den MacherInnen der Serie zu reden, denn sie ist Zentrum einer anderen Serie, die läuft auf BBC, bei uns auf Sky, Shooting Joe Exotic. Diese Baskin-Folgen, die tauchen ganz tief ins Internet ein und holen alte Videotagebücher von Baskin hervor. Und da wird wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und es geht vor allem um den bis dato noch immer ungeklärten vermeintlichen Mord oder beziehungsweise das Verschwinden ihres ersten Mannes im Jahr 1997. Episode 4 und 5 sind dann am ehesten noch so als Fortsetzung zu verstehen. Da geht es um Jeff Lowe und Tim Stark, zwei Zoobesitzer, die ihren Zoo aufgeben müssen, weil die Tierschützer auf der Matte stehen und die lautstark und mit sehr unflätigen Worten dagegen rebellieren.
Nun erinnere ich mich, dass diese erste Staffel ja wirklich immer absurder und voyeuristischer wurde. Ist das ein Konzept, was dich jetzt in der zweiten Staffel wiederholt?
Ja, sie versuchen es. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil sie gnadenlos scheitern. Es gibt nämlich einfach nichts Neues zu erzählen. Ah. Das ist so ein True-Crime-Format, das künstlich Spannung aufbaut. Hier wird wirklich jeder Stein zweimal umgedreht, aber es kommt nichts Neues dabei raus. Es ist wirklich schwierig, überhaupt zu sagen, worum es geht, beziehungsweise was diese zweite Staffel will. Es sind wirklich Interviews mit Menschen, die bisher ihren Senf noch nicht dazu gegeben haben, die jetzt einfach nochmal Bekanntes neu erzählen. Und das ist auf Dauer dieser 5 Folgen wirklich sehr, sehr ermüdend.
Und Joe Exotic sitzt jetzt also im Kittchen, der spielt wahrscheinlich keine so große Rolle mehr, oder?
Also er gibt natürlich den Namen und die Rahmenhandlung. Mhm. Die Regisseure Good und Chaykin, die kommen immer wieder zurück zu ihm. Allerdings, er sitzt im Gefängnis und deswegen sieht man ihn nur in abgefilmten, grobpixeligen Telefonaten aus dem Knast. Also das ist eines Joe Exotics fast schon unwürdig. Oh,
aber wer sollte das jetzt sich so anschauen, was denkst du?
Also ich bin selten so hart, aber in dem Fall kannst du mir wirklich dankbar sein, dass ich mich hier schon durchgequält habe.
Danke.
Die erste Staffel, die hatte ja durchaus noch diesen Autounfallreiz, ja. So eine Art Guilty Pleasure.
Absolut.
Da hat es funktioniert. Hier, das geht überhaupt nicht mehr auf. Und das Problem ist, Folge 5 endet nicht etwa abschließend, sondern mit einem Cliffhanger. So eine Art Epilog. Und das ist ja leider die Wegbereitung für die dritte Staffel, die dann auch bald auf uns zukommen wird.
Tiger King Staffel 2. Seit Mittwoch zu sehen auf Netflix. Anna Wollner hat sich vollkommen selbstlos die Staffel für Sie angeschaut, damit Sie es nicht tun müssen. Ganz herzlichen Dank dafür, liebe Anna.